Wenn der Wittenberger Chor das Lied gesungen hat und dann in der letzten Strophe heißt es, schweigen müssen nun die Feinde, da war der Dirigent immer der Meinung, schweigen ist ganz still und das müsst ihr alles so leise singen, schweigen müssen nun die Feinde. Und da habe ich schon immer gegen protestiert, denn als Jesus am Kreuz verstarb, Johannes berichtet das nicht, aber die anderen Evangelisten, Jesus schrie laut. Und damit war das der Siegesruf. Damit war bestätigt, dass sein Werk vollendet ist. Und wenn in dieser Welt irgendwo Menschen besiegt werden, stellt sich der Sieger nicht hin und sagt, ach du kleiner armer Junge, musst jetzt ganz still sein, sondern dann sagt er, jetzt habe ich gesiegt. Dann ist das laut. Und die Feinde müssen schweigen und denen muss das auch laut gesagt werden. Aber das hat sich an seiner Einstellung auch nicht geändert. Ja, der Predigtext steht im Hebräerbrief und dennoch will ich mit dem Kapitel 53 aus dem Propheten Jesaja beginnen. Zunächst der erste Vers. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Wer hat der Botschaft geglaubt? Der Prophet Jesaja hat vieles berichten müssen, vieles an Warnung, an Mahnung, auch an Ankündigung von Strafe, aber auch immer wieder an Gottes Erbarmen, an Gottes Gnade. Und auch Jesaja durfte auch immer wieder einen Ausweg aus der Verlorenheit zeigen. Und hier schreibt er jetzt, wer glaubt denn unserer Botschaft? Wer glaubt den Mahnungen? Wer glaubt dem Trost? Wer glaubt der Zurechtweisung? Keiner. Und die Juden, da habe ich mir sagen lassen, sie haben dieses 53. Kapitel bis heute aus ihrem Alten Testament negiert. Ob sie es ganz gestrichen haben, weiß ich nicht, aber auf alle Fälle wird es nie gelesen. Weil es einfach nicht sein kann, dass der Verheißene so endet, wie uns Jesaja das dann berichtet. Und ich will dieses Kapitel erst einmal lesen. Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen alle unsere Schuld. Er wurde misshandelt. Aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinem Scherer. Und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über seine Generation nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Und der Mühsal seiner Seele willen, wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen durch seine Erkenntnis und der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen, wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Ich habe das noch einmal gelesen, um uns noch einmal bewusst zu machen. Er war nicht in der Gewalt der Juden. Er war nicht in der Gewalt eines Pilatus, sondern er hat sich selbst dahingegeben. Als Pilatus ihm sagt, weißt du nicht, dass ich Macht über dich habe? Was sagt Jesus? Du hättest gar keine Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Ich bin ja so in den Jahren nach dem Krieg auch in die Sonntagsschule gegangen und ich weiß nicht, ob das noch so in dem Blut unser Sonntagsschullehrer drin gesessen hat. Das waren ja alles so Damen, so im Alter von 30, 35 Jahren, die so auch noch im Nazireich aufgewachsen sind und die Erziehung genossen hatten. Aber uns war immer so die Schuld der Juden vor Augen gestellt. Und damit waren für uns Kinder auch immer die Juden das schlimme, schlechte Volk, die Jesus gekreuzigt hatten. Ja, das haben sie getan. Daran gibt es keinen Zweifel. Aber sie hätten es nicht tun können, wenn Jesus sich selbst nicht in ihre Hände gegeben hätte. Jesus hatte Macht, so sagt er, das Leben zu geben, und er hat Macht, das Leben zu nehmen. Er ist es, der freiwillig das getan hat, um uns zu erretten. Und im Hebräerbrief, Kapitel 9, zunächst der Vers 15, heißt es, und darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit der Tod geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen der Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Er ist Mittler geworden. Ist auch heute so ein Begriff, der kaum noch mal benutzt wird. Vermittler wird öfter viel besser verstanden. Er ist einer geworden, der, wie würden wir es heute sagen, ein Friedensrichter, der versucht, zwei unterschiedliche, verfeindete, gegeneinander stimmende Menschen oder auch Gruppen auf einen Versöhnungsweg zu bringen, sodass sie wieder Frieden miteinander haben können. Die menschlichen Friedensrichter, Friedensstifter, so viel Mühe sie sich auch geben wollen, es gelingt nicht immer. Aber das, was Christus getan hat, ist ein Werk, das gelungen ist. Er ist der Mittler geworden. Es ist nicht der Versuch geblieben. Es ist nicht so, naja, wir wollen mal versuchen, wir sehen, ob es klappt. Nein, Es steht hier ganz klar und deutlich, es ist der Vermittler oder der Mittler geworden. Und darin sehen wir, dass die verfeindeten Gruppen, Gott und die Menschheit, einen Weg haben, zueinander zu kommen. Jesus Christus ist der sich dafür eingesetzt hat und der uns den Weg zum Vater freigemacht hat. Er ist der uns sagt, Gott, der einst dem Adam sagen musste, wegen deiner Sünde seist du aus dem Paradies gewiesen, ist die Erde verflucht, wegen deiner Sünde wird es Krankheit und Tod auf dieser Erde geben, wegen deiner Sünde hast du dich von mir getrennt und musst deine eigenen Wege gehen. Mühsal soll dein Lebensweg sein. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Die Frau soll Schmerzen empfinden, wenn sie Kinder gebärt. Schlimme Folgen von einem Sündenfall. Und Gott hat den Menschen in seinem Willen gelassen. Er hat ihn nicht gewaltsam herausgerissen und hat gesagt, das hast du nun getan, aber jetzt kommst du hierher und jetzt parierst du, so wie wir Eltern es vielleicht mit unseren Kindern getan haben oder auch tun wollen. Jetzt bist du hier und jetzt hast du zu gehorchen. Nein, Gott hat dem Menschen seinen freien Willen gelassen. Mit allen Konsequenzen. Und darum ist Jesus gekommen, um diese Trennung, die der Mensch eingeschlagen hat, und Jesaja hat es so geschrieben, wir sind alle in die Irre gegangen, immer weiter von Gott weg. Das ist die Irre. Immer weiter von Gott weg. Und Christus hat uns die Möglichkeit geboten, aus dieser Irre in die Realität zurückzugehen. Die Realität Gott. Es war und wäre für uns Menschen unmöglich gewesen, aus uns heraus diesen Weg zu suchen und zu finden. Das ist Gnade, ein Geschenk von Gott. Und es war auch dem alttestamentlichen Volk nicht möglich, mit einem einmaligen Opfer ihre Schuld zu sühnen. Wenn jemand schuldig war, dann musste er irgendein Tier opfern, musste mit dem Tier zum Priester gehen, musste Blut vergossen werden für die Sünde, um die Sünde des einen wegzunehmen. Dann hat Gott für das Volk einen Tag im Jahr festgelegt, den sogenannten Versöhnungstag, wo der hohe Priester dann ins Allerheiligste gehen durfte und dort dann für das Volk Abbitte tun konnte, eben auch durch das Blut vieler Tiere, das Blut, das dann bis ins Allerheiligste hineingetragen wurde. Es war also immer Blut notwendig, um Sünde zu sühnen. Aber das war keine endgültige Versöhnung. Das musste jedes Jahr wieder neu geschehen. Jedes Jahr musste der hohe Priester ins Allerheiligste gehen, um dort für die Sünden des Volkes um Vergebung zu bitten, das Opfer zu bringen. Jesus hat uns ein ewiges Erbe gebracht. Ein Erbe, das nicht wiederholt wird. Und dazu lese ich dann noch einmal die Verse 26 bis 28. Sonst hätte er oftmals leiden müssen, also Jesus Christus, wenn es so wäre wie im Alten Bund. Von Grundlegung der Welt an, Jetzt aber ist er einmal in die Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Das hat sich, so wie es üblich war, vor Gott erübrigt, dass jedes Jahr einmal geopfert werden muss für die Sünde. Tiere sollten nach der Vorschrift makellos sein, ein Alter von einem Jahr haben. Es durfte also kein lahmes, kein blindes Tier sein, kein beschädigtes, sondern ein volles, reines Lamm sollte es sein, das geopfert wurde. Und dennoch war es Tierblut. Was Jesus getan hat, ist nicht damit zu vergleichen. Und darum ist es auch ganz anders vor Gott gültig und wertgeachtet. Ich habe schon vor Jahren einmal darauf hingewiesen, weil es mir wichtig war, dass Jesus eben am Stamm des Kreuzes kein menschliches Blut vergossen hat. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere daran erinnert. Christus ist nicht gezeugt durch den Willen eines Mannes. Und damit hat er kein menschliches Blut, kein väterliches Blut. Er ist gezeugt durch den Heiligen Geist. Und wenn ich diese Zeugung durch den Heiligen Geist ablehne, dann ist auch das Blut, das Jesu am Kreuz vergossen hat, kein göttliches Blut, kein gültiges Blut, sondern es wäre ein ganz normales menschliches Blut. Aber weil es göttliches Blut ist, das Jesus dort am Kreuz vergossen hat, darum ist das ein ewiges, vollbrachtes Erlösungswerk. Jesus hat ein Werk geschaffen, das Gültigkeit hat. Wir brauchen nicht mehr für irgendwelche Vergehen Tiere opfern. Wir brauchen nicht für irgendwelche Vergehen uns vielleicht loskaufen, indem wir gute Leistungen vollbringen, indem wir Geld opfern oder uns über Arme erbarmen. Damit können wir uns nicht loskaufen. Das sollen wir auch nicht. So wenig wie die Opfertiere eine endgültige Erlösung schaffen konnten, so wenig können wir es mit irgendwelchen Leistungen vollbringen. Das, was uns frei macht, was für uns gültig ist, ist einfach nur die Annahme, dass Jesus Christus für uns bezahlt hat. Das heißt auf der anderen Seite nicht, dass ich kein Geld geben muss für Notleidende. Das heißt nicht, dass ich mich nicht einsetzen muss für andere. Aber es muss immer unter dem Aspekt geschehen, weil Christus für mich getan hat, weil seine Liebe für mich da ist. Darum will ich diese Liebe weitergeben. Wenn wir die Sache andersrum aufziehen, wir wollen uns die Liebe verdienen, das wird nichts. Seine Liebe ist es, die uns gerufen hat, die uns getroffen hat. Seine Liebe ist es, die uns erkauft hat. Und was wir dann an Liebe üben können, kann nur Dank für diese erwiesene Liebe sein. Niemals können wir uns damit freikaufen. Und dann schreibt der Schreiber: Und wie es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben. Das ist ja so ein Thema, das viele gern von sich weisen. kenne Leute, die nicht mal auf den Friedhof gehen, um nicht an den Tod erinnert zu werden. Nur ja nicht, leben wollen wir ja, aber dass das Leben einmal ein Ende hat, das wollen wir jetzt nicht bedenken, obwohl es jeder weiß. Aber das schotten wir erst einmal ab. Aber hier wird uns ganz klar gesagt, das ist ein Fakt, an dem wir nicht vorbeikommen. Und es gibt auch auf der anderen Seite viele Menschen, die eben auch sagen, und nicht nur Christen, wir müssen uns auch damit beschäftigen, dass wir einmal sterben werden. Und darum gibt es ja so ganz unterschiedliche Möglichkeiten, auf dieser Erde alles Mögliche zu regeln, Erbangelegenheiten, letzten Wunsch und so weiter und so fort. Das, was wir alles hier irdisch tun können, das sollen wir auch tun, solange wir dazu in der Lage sind. Aber das ist nicht das Ausschlaggebende. Das Ausschlaggebende ist, wenn wir dieses Leben hier aushauchen, dann wird es nicht vom Wind weggeweht, sondern wir werden einmal alle offenbar werden vor dem Richterstuhl. Ein Richterstuhl oder ein Richter ist dazu da, frei zu sprechen oder schuldig zu sprechen. Wenn der Richter nur Freisprüche erteilen müsste, dann brauchten wir keine Richter. Und wenn wir nach unserem Ableben auf irgendeine Weise doch alle gerecht werden würden, dann brauchten wir Christus nicht als Richter. Dann brauchte er nicht auf dem Richterstuhl zu sitzen. Er ist der, der auf dem Richterstuhl sitzt und Gericht hält. Das ist frohmachend, aber auch erschreckend. Frohmachend für die, die ihre Sünde bekannt haben und damit sich selbst gerichtet haben. So sagt uns die Schrift. Wer zu seiner Schuld steht und sagt, so wie ich bin, kann ich vor Gott nicht bestehen. Ich habe Schuld. Ich muss in die ewige Verdammnis, muss das ewige Urteil, die Verurteilung empfangen. Der wird ein zweites Mal nicht gerichtet werden, weil er mit dem Bekenntnis seiner Schuld die Vergebung in Anspruch nimmt. Und das ist auch Prinzip aller weltlichen Gerichte. Kein Mensch, so steht es jedenfalls geschrieben, kann für eine Strafe zweimal bestraft werden. Es ist schon schwierig oft, ein Wiederaufnahmeverfahren zu erlangen. Aber normalerweise, wenn eine Schuld abgebüßt ist, kann der Mensch für diese Schuld nicht mehr bestraft werden. Und darum gilt, wer sich hier so vor Christus neigt und sagt, ich brauche deine Vergebung, der hat sich selbst gerichtet und wird nicht noch einmal von Christus gerichtet werden. Wer aber anfängt aufzuzählen, sind doch alles gute Menschen, ich habe keinen Tod geschlagen, ich bin doch so ein Mensch, der gut im zivilen Leben zurechtkommt, was brauche ich Vergebung? Der wird einmal vor dem Richterstuhl erscheinen und das, was ihm hier vielleicht gar nicht bewusst war, aber auch das, was bewusst war, wird dann in den Büchern stehen und danach wird geurteilt werden. Wir haben eine Kassette zu Hause, auf der steht ein Evangelist, predigt über die 10 Gebote. Die Leute empören sich, wie man über die 10 Gebote reden kann. Und er fängt dann an und sagt, wer von euch hat noch kein Gebot übertreten? Wer kein Gebot übertreten hat, der möge aufstehen und rausgehen. Wer von euch das erste Gebot nicht übertreten hat, der möge aufstehen und rausgehen. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich will jetzt nicht über die vielen Götzen reden, über die Dinge, die uns zum Gott werden können. Aber wer ist da nicht schuldig geworden? Und so geht es weiter. Den Feiertag, mit den Eltern, mit dem Verhältnis zu den Nachbarn, ob es Tätigkeiten sind oder Worte, Gedanken. Zum Schluss sind alle sitzen geblieben, ist keiner rausgegangen. Denn jeder musste erkennen, dass er schuldig geworden ist. Schuldig vor Gott. Und darum ist es gut, wenn wir uns hier von Christus versöhnen lassen. Er ist beim ersten Kommen um unserer Sünde willen gekommen, auf dass er sie trage, auf dass er sie auf sich nehme und uns mit Gott versöhne. Wenn er das zweite Mal kommt, kommt er zum Gericht. Einmal für die, so schreibt es der Hebräerbrief, für die, die an ihn glauben, die seinem Ruf gefolgt sind, das sind dann die Berufenen, die werden ihm entgegengehen, die Toten werden auferstehen zum ewigen Leben, die Lebenden werden überkleidet, so schreibt es Paulus, mit einem anderen Leib, werden Christus entgegengehen. Aber die, die zurückbleiben, die werden dann vor dem Richter erscheinen müssen. Wir haben letzte Woche, als Jürgen und Andrea hier waren, auch noch darüber gesprochen. Im Tempel gab es 3 Vorhänge. Einen Vorhang, überhaupt der vom heidnischen Vorhof bis in den Vorhof der Juden war. Einen Vorhang, der von dem Vorhof der Juden zum Heiligtum führte. Und einen Vorhang vor dem Allerheiligsten, das nur einmal im Jahr der Priester betreten durfte. Nachdem er viele, viele Reinigungszeremonien durch musste, durfte er dann dieses Allerheiligste betreten. Und als Jesus am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, oder wie auch die anderen Evangelisten es schreiben, aber als Jesus gestorben ist, zerriss der Vorhang im Tempel. Und damit war der Weg für die Heiden frei, damit war der Weg für die Juden frei in das Heiligtum und der Vorhang zum Allerheiligsten ist zerrissen. Und damit war der Weg durch Christus frei gemacht, dass wir vor Gott erscheinen dürfen. Jeder, der es annimmt, darf auch hier schon vor Gott erscheinen. Es ist für mich immer wieder ein Grund zum Danken, dass wir Gott als Vater anreden dürfen, weil er uns zu seinen Kindern gemacht hat. Vater dürfen wir sagen. Amen.